Das ist ja wirklich schön, euch alle wiederzusehen. Und die ich noch nicht kenne, grüße ich ganz besonders herzlich. Finde ich ganz toll. Und auch die musikalische Begleitung. Ich werde weiter für euch beten, dass das auch immer gut klappt. Klaus-Peter May sendet ganz herzliche Grüße. Er wird am kommenden Sonntag, also morgen, für uns in der Gemeinde in Bruchkel mitspielen. Und wir haben einen besonderen Gastsprecher und da brauchte ich einen besonderen Musiker. Im Jahre 53 nach Christus hatte der Apostel Paulus die Stadt Ephesus besucht und er hatte dort das Evangelium mehrere Jahre mit einer solchen Vollmacht verkündigt, dass alle, die in der Provinz Asien lebten, das Wort des Herrn hörten, so in der Apostelgeschichte Kapitel 19. Das Evangelium setzte sich so stark in Ephesus durch, dass schließlich die Silberschmiede einen Aufruhr anzettelten, weil sie um ihr Geschäft, nämlich die Herstellung von Statuen der Göttin Diana, fürchteten. Und der Einfluss der Gemeinde in der Stadt wie auch in der ganzen Umgebung wurde bekannt. Als der Apostel Paulus dann später einen Brief an die Epheser schrieb, da betonte er dann, ich lese aus dem Epheserbrief, Kapitel 1, ab Vers 15, darum auch ich, nachdem ich gehört habe von dem Glauben bei euch an den Herrn Jesus Christus und von eurer Liebe zu allen Heiligen, höre ich nicht auf zu danken für euch und gedenke eurer in meinem Gebet, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, gebe euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid und wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns, die wir glauben, weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde, mit der er in Christus gewirkt hat. Und durch sie hat er ihn von den Toten auferweckt und eingesetzt zur Rechten im Himmel über alle Reiche, Gewalt und Macht und Herrschaft und alles, was sonst einen Namen hat. Nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und alles hat er unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt, der Gemeinde zum Haupt über alles, welche sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Da müssen wir noch festhalten, dass es einen zweiten Epheserbrief gibt, hatte ich neulich gesagt. Und die Leute kamen auf mich zu und sagten, den habe ich aber noch nicht gefunden. Nun, ich will ihn gerade sagen und ich lese ihn auch nochmal vor. Dieser Brief wurde 40 Jahre später geschrieben an die Epheser und den finden wir in der Offenbarung. Im zweiten Kapitel, die Verse 1 bis 7. Der Verfasser dieses zweiten Briefes ist Jesus selber. Die Empfänger ist die Gemeinde zu Ephesus. Adressiert ist der Brief an den Engel der Gemeinde, das heißt an den Leiter, an den Vorsteher der Gemeinde. Übrigens, die damaligen Gemeinde verstanden alle, dass unter Engel der Vorsteher der Gemeinde ist. Schließlich konnte man an die Engel aus der unsichtbaren Welt Gottes keine Briefe schreiben. Man konnte sie auch nicht auffordern, Buße zu tun. Wenn wir nun diesen zweiten Brief, der so 40 Jahre später an die Gemeinde geschrieben worden ist, lesen, dann stellen wir fest, dass Jesus zuerst einmal 7 anerkennende Worte für die Gemeinde findet. Übrigens dieser Tage, Umgang mit Gefühlen. Dieser Tage gab es in einem Magazin einen Rat, wie Ehepaare miteinander umgehen sollen, auch wenn sie mal was zu kritisieren haben. Und das Geheimnis ist 5:1. Das heißt, finde erstmal 5 Dinge, die du loben wirst, dann darfst du einmal kritisieren. Was wollte ich Ihnen jetzt sagen? Es wäre wohl lange ziemlich still bei uns zu Hause. Wir wären am Suchen. Was kann ich jetzt noch loben? Jetzt noch loben? Ich darf nicht kritisieren, bevor ich nicht 5. Jesus macht das ganz anders. Bevor er etwas der Gemeinde zu Ephesus zu sagen hat, findet er 7 positive Dinge. Ach, wie ging es uns in den Gemeinden so gut, bevor wir losschießen würden, so aus der Hüfte heraus und gleich das kritisieren, was nicht so läuft, wenn wir erst einmal uns hinsetzen würden, mit Jesus ins Gespräch kämen und sagen, nun zeig mir mal mindestens die 5 positiven Dinge, die ich hier erwähnen kann. Aber ich wollte euch ja den 2. Epheserbrief vorlesen. Offenbarung Kapitel 2, die Verse 1 bis 7. Dem Engel der Gemeinde zu Ephesus schreibe, das sagt, der hält die 7 Sterne in seiner Rechten und der da wandelt mitten unter den 7 goldenen Leuchtern. Ich kenne deine Werke und deine Mühsal und deine Geduld und ich weiß, dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die dir sagen, sie seien Apostel und sind's nicht und hast sie als Lügner befunden und hast Geduld und hast um meines Namens willen die Last getragen und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt. So gedenke nun daran, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Und wenn nicht, werde ich über dich kommen und deinen Leuchter wegstoßen von seiner Stätte, wenn du nicht Buße tust. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden zu sagen hat. Gleich ab Vers 1 und in diesem Vers 2 betont Jesus ganz besondere Eigenschaften dieser Gemeinde in Ephesus. Denn erstens besaß die Gemeinde eine außergewöhnliche und beeindruckende Aktivität. Ich kenne deine Werke, erklärte Jesus. Und hier sollten wir daran denken, dass Jesus zu Gläubigen spricht. Denn schließlich hat Jesus niemals zu den Ungläubigen über die Werke gesprochen. So heißt es zum Beispiel in Titusbrief Kapitel 3, Vers 5, er macht uns selig, nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist. Jesus spricht also zu Gläubigen und er macht deutlich, dass wenn wir aus Gnaden errettet worden sind, dann will er schon mit uns über unsere Aktivitäten und unsere Werke sprechen. Und dazu hat Jesus manches zu sagen. So musste Paulus dem Titus schreiben im 1. Titus Kapitel Vers 16, sie sagen, sie kennen Gott, aber mit ihren Werken verleugnen sie ihn. Ein Greuel sind sie und sie gehorchen nicht und sie sind zu allem guten Werk untüchtig. Steht nicht im Manuskript, macht aber nichts, will ich doch vielleicht mal ergänzen. Es beschwert mich schon. Ich habe noch mal mit meiner Frau zusammen den Dienst in einer unserer älteren Gemeinden in Bruchköbel übernommen und ich habe gesagt, für ein Jahr werden wir das mal machen. Die Gemeinde war in Schwierigkeiten geraten und da haben wir uns eingebracht und so habe ich hier und da Kontakte gesucht, Hilfe gesucht, gerade im musischen Bereich Hilfe gesucht. Da gibt es Leute, die sehr begabt sind. Ich erinnere mich an ein Telefongespräch, wo ich mit jemandem sprach. Ich würde übrigens von dem Evangeliumsrundfunk gerade auf diese Person hingewiesen, die da ganz in der Nähe lebt und auch musisch begabt ist. Rief dann an und dann sagte er mir, es passt mir gerade mal nicht zu kommen. Wohnte unmittelbar in der Nähe der Gemeinde. Der Termin passt mir nicht so gut. Aber selbst wenn er mir gepasst hätte, wäre ich wahrscheinlich auch nicht gekommen, denn ich wollte sowieso gerade frei machen mit meiner Familie. Warum ich das erzählte, da fing es bei mir an und sagte, was ist in unseren Gemeinden heute los? Sind wir Gelegenheitsarbeiter, Teilzeitarbeiter? Jesus sagt, sie hatte eine außergewöhnliche, beeindruckende Aktivität. Sie war engagiert in der Sache des Herrn. Das heißt, jemand hat einmal gesagt, wir Christen sollten wie eine kostbare Uhr sein. Aus reinem Gold, mit ansprechendem Aussehen, gut eingestellt, zuverlässig und von einem guten Werk angetrieben. Ich hoffe, dass ihr alle wie eine gute Uhr seid und von einem guten Werk angetrieben. Doch hier lobt der Herr noch etwas anderes, nicht nur die guten Werke. Darüber hinaus anerkennt der Herr auch, dass die Gemeinde bis zur Erschöpfung sich für den Herrn eingesetzt hat. In diesem zweiten, er kennt nicht nur ihre Werke, er kennt auch ihre Mühsal. Und das Wort für Mühsal ist hier eine ganz besonders bemerkenswerte Aussage. Das griechische Wort beschreibt nämlich eine Anstrengung bis zur Erschöpfung. Das heißt, eine Gemeinde in Ephesus war auf keinen Fall ein Ort für Maulhelden oder für Angeber, sondern die Gläubigen waren bereit, um Jesu Willen viel Mühsal zu ertragen, Schweiß zu vergießen. Sie waren bereit, bis zur Erschöpfung zu arbeiten. Als drittes stellte der Herr Jesus die Ausdauer der Gemeinde bei ihrem Einsatz ganz besonders heraus. Und das hier benutzte griechische Wort für Ausdauer beschreibt kein passives oder untätiges Ertragen. Also ein Ertragen, wo man einfach mit gebeugtem Haupt das alles über sich ergehen lässt. Ganz im Gegenteil. Das Wort bedeutet eigentlich oder sollte eigentlich mit siegreicher Stärke übersetzt werden. Jemand hat einmal gesagt zu einem Christen, der ziemlich viel zu leiden hatte, dein Leiden aber verleiht deinem Leben eine schöne, liebliche Farbe. Worauf der andere geantwortet haben soll, das mag wohl stimmen, aber ich wünschte, dass ich mir die Farben selber aussuchen könnte. Naja, von dem bekannten Evangelisten Moody wird Folgendes berichtet. Wieder einmal kam er nach einer Evangelisation völlig erschöpft nach Hause. Und da bat ihn seine Familie doch nicht zu der nächsten Evangelisation zu reisen. Doch Moody antwortete darauf, wisst ihr, ich werde zwar müde in der Arbeit, aber ich werde niemals müde von der Arbeit für Jesus Christus. Und das ist der Unterschied. Wir können zwar mal in der Arbeit müde werden, aber wir dürfen nie von der Arbeit von Jesus Christus müde werden. Dranbleiben, Ausdauer, in siegreicher Stärke zu überwinden. William Barclay, der bekannte Bibelausleger, erzählte einmal folgende Geschichte. Mein Vater besuchte eines Tages ein Mädchen, das sehr lange krank und völlig hilflos gewesen war. Es gab keine Hoffnung mehr für sie, dass sie jemals wieder gehen könnte. Sie sah in Wirklichkeit einem langsamen, schleichenden Ende entgegen. Und so nahm mein Vater für sie ein kleines Buch mit christlichen Tröstungen mit. Ein Buch, das Glaubensgewissheit und Freude ausstrahlte und schenken sollte. Als mein Vater dann bei dem Besuch ihr das Buch gab, sagte er, ich dachte, dieses Buch würde Ihnen gefallen. Das Mädel schaute das Buch an, drehte es ein bisschen, lächelte und entgegnete dann ganz bescheiden, wissen Sie, Herr Barclay, dieses Buch ist von mir, das habe ich einmal geschrieben. Das sind Beispiele, die beschreiben, was eigentlich das griechische Wort Ausdauer bedeutet. Das heißt, wir müssen neu auftanken. Wir müssen uns von Jesus die Kraft holen und weitermachen. Es ist kein passives Verhalten, dass das Leid einfach nur erträgt oder die Not. Im Gegenteil, es ist vielmehr eine Standhaftigkeit in der Bewährung, eine überwindende Kraft, die das Leid in einen Triumph, in einen Sieg verwandelt. Und als viertes hebt Jesus hervor die Rechtgläubigkeit der Gemeinde. Die Gemeinde hatte jene Leute überprüft, welche die rechten Apostel waren, und hatte dagegen die falschen Apostel als Lügner bloßgestellt. Die Gemeinde konnte also ganz genau zwischen rechter Lehre und falschen Lehrern unterscheiden. Und es gab für sie einen Prüfstein, für jeden Apostel und für jeden Lehrer. Und das war der Grad seiner Ähnlichkeit mit seinem Lehrer, nämlich mit Jesus Christus. Und das ist ein guter Maßstab, wenn wir so kluge Leute haben, die dann sagen, wir wissen das, wie es alles besser ist, überprüfen wir mal ihr Leben und in welchem Grad sie ihrem Lehrer, Jesus Christus, ähnlich sind. Unsere Ähnlichkeit mit Jesus Christus ist das unbestechliche Maß, an dem sich jeder Christ und jeder Lehrer messen lassen muss. Und fünftens, Jesus rühmt die Gemeinde, weil sie konsequent gegen das Böse vorging. Wir hatten schon erklärt, die Gemeinde duldete keine falschen Apostel und keine falschen Lehrer. Doch das ist nicht nur, sie ging auch entschieden gegen alles Böse vor. Hatte Paulus nicht an die Römer geschrieben im Römerbrief Kapitel 12? Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde du das Böse mit Guten, richtig. Das sollte ich. Überwinde du. Wie überwinden wir denn das Böse? Mit Gutem. Und außerdem hat er dann noch gute Empfehlungen gegeben, wie die Epheser das tun sollten. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt, alle feurigen Pfeile des Bösen. Und ich kann euch versprechen, der Feind hat viele feurige Pfeile. Und die müssen wir aber auch erwarten und dürfen sie erwarten, müssen sie erwarten. Und die sollen wir auslöschen mit dem Schild des Glaubens. Und als sechstes würdigte Jesus die Gemeinde, weil sie bereit war, sich unter seine Last zu stellen. Die Gemeinde hat sich konsequent auf die Seite Jesu, auf die Seite des Evangeliums gestellt. Sie hatten ohne Murren die Last des Evangeliums auf sich genommen. Wisst ihr, wenn ich jetzt hier so in die Gemeinde schaue, könnte ich einen Augenblick meine Augen zumachen und träumen und sagen, wenn ihr alle bereit wäre, wie die Epheser, sich unter die Last des Evangeliums zu stellen und sagen, koste es, was es wolle. Wir wollen aufbrechen und diese Stadt noch einmal erreichen mit dem Evangelium. Es wäre zu schön. Das erinnert mich an die Geschichte, als Jesus von den Arbeitern im Weinberg erzählte. Matthäus Kapitel 20. Und da hat er gesagt, das Himmelreich ist gleich einem Hausherrn, der früh am Morgen ausging, um die Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. Und als er mit den Arbeitern einig wurde über einen Silbergroschen als Tageslohn, da sandte er sie in seinen Weinberg. Und als dann der Abend kam und der Herr des Weinbergs die Arbeiter auszahlte, da murrten einige und sprachen, diese Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet. Und doch hast du sie uns gleichgestellt, die wir des Tages Last und Hitze getragen haben. Die Gemeinde zu Ephesus murrte nicht. Sie klagte nicht. Sie war bereit, sich unter des Tages Last und Hitze zu stellen. Ganz im Gegenteil. Sie war bereit, um Jesu Willen das zu tragen. Und als siebtes würdigte der Herr die Gemeinde, weil sie in all den Mühen und in all den Herausforderungen nicht müde geworden war. Ich muss mal tief Luft holen. Ich muss darum tief Luft holen, weil es so ein bisschen ein Trend ist von Burnout und was es so heute im modernen Sprachjargon gibt. Ich frage, wie passiert das eigentlich? Sie war nicht müde geworden. Weder ihre beeindruckende Aktivität, noch ihre unermüdliche Ausdauer, noch ihre fortwährende Arbeit, noch ihre standhafte Rechtgläubigkeit, noch ihre konsequente Haltung gegenüber dem Bösen, noch ihre selbstlose Bereitschaft, sich unter die Last Jesu zu stellen, hatte sie müde werden lassen. Man kann nur sagen, die Gemeinde von Ephesus besaß ganz hervorragende Qualitäten, und das wurde zu Recht von Jesus anerkannt. Aber, leider endet der Brief hier nicht. Leider. Denn Jesus hatte etwas ganz Wichtiges, etwas Grundsätzliches anzumerken. Und das war ein folgenschweres Aber. Jesus erklärte, ich weiß und ich sehe alles, ich weiß, was du tust, ich weiß, was du nicht tust. Nichts ist mir verborgen und deshalb sage ich, ich habe wider dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Mit anderen Worten, du hast das Entscheidende, Du hast die Grundlage, du hast das Fundament des christlichen Glaubens verlassen. Und dann fährt Jesus fort und erklärt, und wenn ihr nicht umkehrt und Buße tut, dann wird euer Leuchter umgestoßen und entfernt werden. Und das würde bedeuten, euer Licht wird verlöschen, eure Gemeinde wird aufhören zu existieren. Geschwister, würden wir uns nicht freuen, wenn wir in unserer Nähe eine Gemeinde kennen würden, die durch ihre Werke, die durch ihr treues Ausharren, die durch ihre vorbildliche Arbeit bekannt wäre? Wenn wir in unserer Nähe eine Gemeinde kennen würden, die sich konsequent nach biblischen Ansprüchen ausrichtet? Eine Gemeinde, die das Böse nicht toleriert? Eine Gemeinde mit der rechten geistlichen Einstellung? Was hätten wir an solch einer Gemeinde noch zu bemängeln? Vielleicht denkt der eine oder andere jetzt, nun, der Gemeinde zu Ephesus fehlte die Liebe. Das glaube ich nicht. Denn ohne Liebe hätte solch eine Gemeinde nicht so eine vorbildliche Arbeit geleistet. Ohne Liebe hätte sie auch keine Ausdauer gehabt. Ohne Liebe hätte sie auch nicht ohne Unterlass für den Herrn weitergearbeitet. Ohne Liebe hätte sie keine konsequente Haltung gegenüber dem Bösen eingenommen. Ohne Liebe hätte sie nicht den rechten Glauben behalten. Und ohne Liebe wäre sie auch nicht bereit gewesen, unter die Last Christi zu treten. Das alles wäre ohne Liebe gar nicht möglich gewesen. Was fehlte also in Wirklichkeit? Was hatte Jesus zu bemängeln? Jesus hatte nicht zu ihnen gesagt, dass du keine Liebe mehr hast oder dass du die Liebe verlassen hast. Was Jesus zu tadeln hatte, war etwas ganz anderes. Er sagte, ich habe wider dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Geschwister, was der Gemeinde zu Ephesus nach 40 Jahren fehlte, war die erste Liebe. Wir gehören zu der Generation, wie die Kirche angefangen hat. Und wir schauen auch immer ein Stück zurück. Wie war es denn damals? Welche Wege haben wir zurückgelegt? Was haben wir gemacht? Warum haben wir es gemacht? Aus Grund, die erste Liebe brannte. Und wenn ich heute dem Herrn um etwas bitten dürfte, dann wäre es ein einziges Gebet. Schenke deinen Gemeinden und deinen Kindern wieder diese erste Liebe. Wir brauchen nicht mehr Schnickschnack oder sonst was oder andere Dinge. Was wir brauchen, ist wieder zurückzukehren. Dort, wo wir angefangen haben, tue Buße, kehre um, geh an diese Stelle und lass dir wieder diese erste Liebe schenken. Wisst ihr, das erinnert mich an das Wort, das Gott durch den Propheten Jeremia zu seinem Volk gesagt hat, in Jeremia Kapitel 2, Abvers 1. Und des Herrn Wort geschah zu mir, zu Jeremia. Gehe hin und predige öffentlich der Stadt Jerusalem und sprich, so spricht der Herr. Ich gedenke der Treue deiner Jugend und der Liebe deiner Brautzeit. Der Herr gedenkt, wie es war, als sie sich wie eine Vermählung, das war die Brautzeit, da war alles rosarot, da gab es nur rosarote Brillen, da gab es nur Liebe, da gab es nur einer für den anderen da. Und Jeremia sollte dem Volk Gottes verkündigen, dass Gott sich an ihre erste Liebe, an ihre Brautzeit erinnerte. Ich denke an deine erste Liebe. Können Sie sich an Ihre erste Liebe erinnern? Ich frage jetzt nicht an den Ort oder an die Person. Können Sie sich an die erste Liebe erinnern? Ich habe in den letzten Tagen verschiedene Leute gefragt. Unter anderem auch ein Ehepaar, saß mir gegenüber, die 60 Jahre verheiratet sind. Und ich habe gesagt, könnt ihr euch an die erste Liebe erinnern? Und die waren überrascht, die wussten ja gar nicht, dass ich diese Frage stellen würde, diesen Test machen würde. Und auf einmal ging ein Leuchten über Beide Gesichter. Auch Männer haben Gefühle. Wie konnten sie an die erste Liebe? Ich habe mich nicht gefragt, wer war es dann? Und so, dass es darum geht. Ohne, dass ich falsch verstanden werde, aber vielleicht will ich das doch noch ein bisschen... Ich kann mich an die erste Liebe erinnern. War ein junges Mädchen aus Südafrika gekommen, im kalten November, Eis und Schnee draußen auf der Straße. Und von dem sonnigen Südafrika. Und mein Herz hatte gebrannt, hatte sich entzündet für dieses Mädchen. Und ich wollte doch zeigen, was sie mir bedeutete. Das ist nämlich, was die Liebe macht, Brücken bauen. Zeigen, du bedeutest mir viel. Und da hatte ich herausgefunden, dass sie morgens um 7.20 Uhr aus dem Haus gehen musste in Frankfurt, um zur Arbeit zu kommen. Na, was habe ich gedacht? Da fahre ich doch mal mit meinem Auto hin und bringe sie zur Arbeit. Habe ich nicht gedacht. Ich habe gedacht, wenn ich um 7.20 Uhr hinfahre, dann musste ich in ein eiskaltes Auto, ich hatte so einen kleinen VW-Käfer, einsteigen, dann ist es genauso kalt, das nutzt gar nichts. Da bin ich schon um 6.45 Uhr hingefahren und habe die Kiste eine Dreiviertelstunde vorher warm laufen lassen, damit, wenn sie um 7.20 Uhr rauskommt, in ein angewärmtes Auto steigen konnte. Fragt ihr mich, ob ich mich an die erste Liebe erinnern kann? Ich kann mich an die erste Liebe in der Gemeinde in Frankfurt erinnern. Da gab es einen Stuhl vorne rechts auf der Ecke, Oma Bender saß da. Und da fragte mich der Pastor, ob ich die Gemeinde auch mal putzen würde, habe ich geputzt. Und ich wusste genau, wo wer auf welchem Stuhl saß. Und wisst ihr, ich habe nicht nur die Stühle geputzt, sondern ich habe für die Leute gebetet, die auf den Stühlen sitzen würden. Das war die erste Liebe, man konnte gar nicht anders. Natürlich, die erste Liebe hat nichts mit Taten zu tun. Die Liebe war die Forderung Gottes von Anfang an. Höre Israel, der Herr unser Gott ist Herr allein. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben. Weiß es zufällig jemand? Ganzem Herzen, von ganzer Seele und von all deiner Kraft. Prüfen wir uns noch einmal. Und Jesus hat diese Worte später wiederholt, in Matthäus Kapitel 22, Vers 37. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Liebe von ganzem Herzen, das ist die Forderung Gottes. Warum ist die Liebe für Gott so wichtig? Weil die Liebe die stärkste Zuneigung und die größte Wertschätzung ist, die ein Mensch Gott gegenüber, aber auch anderen Menschen gegenüber zum Ausdruck bringen kann. Nur durch die Liebe kann eine innige und tiefe Verbundenheit zu einer anderen Person entstehen. Dabei spielt es keine Rolle, ob es nur eine Liebe innerhalb der Familie, Geschwisterliebe, Freundesliebe ist. Liebe ist immer gleich. Die Liebe, auch wenn sie die stärkste und die größte Wertschätzung gegenüber einer anderen Person ist, die erste Liebe dagegen ist ganz anders. Die erste Liebe ist etwas Einzigartiges und etwas Einmaliges. Ist etwas, was ein ganzes Leben lang nicht mehr vergessen werden kann. Und nun beklagt Jesus der Gemeinde zu Ephesus, die sich so hervorragend darstellt: Ihr Lieben, ihr müsst umkehren. Ihr müsst dahin wiederkommen, wo ihr am Anfang gewesen seid. Zurück zu der ersten Liebe. Und das geht mich an, das geht dich an, das geht uns an, da ist keiner ausgenommen. Und da sollten wir uns fragen, sind wir da? 3 Jahre lang war ich mit ihm unterwegs gewesen, mit Jesus. 3 Jahre lang hat er einen besonderen Platz unter den Jüngern eingenommen, ich rede von Petrus. Und dann kam jene Zeit im Garten, im Hof des Hohepriesters, wo er so bitterlich versagt hat, kam die Begegnung, wo er Jesus verleugnet hat. Und Jesus wurde hinausgeführt und verurteilt und drehte sich noch einmal um. Und wie er hinausgeführt wurde, schaute er Petrus dort im Hof an und sah ihn tief in die Augen. Und dann lesen wir, da ging es dem Petrus durchs Herz. Und er drehte sich ab. Und dieser Mann, dieser stabile Kerl, er weinte bitterlich. Das hat ihn getroffen. Dann sagte Jesus, dass seine Jünger vorangehen sollten am See Tiberias, auf ihn warten, bevor er zurückgehen würde in die Herrlichkeit, würde er sich noch einmal mit ihnen dort treffen. Petrus hat nicht noch einmal in dieser Zwischenzeit von dem Versagen bis zu der neuen Begegnung an Tiberias Jesus gesehen. Ich kann mir vorstellen, wie sein Herz belastet war, wie es ihm quälte, wie er nicht wusste, welchen Platz nehme ich ein. Was wird Jesus, wenn ich ihn noch einmal sehe, was wird er mir sagen? Und als sie nun das Mahl gehalten hatten, so fängt es an in Johannes Kapitel 21. Als sie nun das Mahl gehalten hatten, da stelle ich mir Petrus vor, wie er um Jesus herumschlich beim Essen und guckte, guckt er mich an, guckt er freundlich, guckt er strafend, was macht er, wenn er mir doch endlich was sagen würde. Wenn er sagen würde, du kannst von vorne beginnen. Als sie das Mahl gehalten hatte, da spricht Jesus auf einmal zu Petrus. Und er hatte eine Frage, er hatte drei Fragen, aber es waren dieselben. Nach der Liebe. Er fragte nicht, willst du mir jetzt treu bleiben, willst du weiterarbeiten, wirst du jetzt zuverlässig sein, kann ich auf dich bauen? War überhaupt nicht die Frage. Petrus, hast du mich lieb? Die Frage nach der Liebe. Geschwister, alles andere ist sekundär. Können wir gerade vergessen. Lasst uns zurück. Wenn ich mit Menschen und mit Engelzungen reden würde und hätte der Liebe nicht, wäre ich nur ein tönend Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und ich hätte alle Erkenntnis und ich hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine habe, den Armen gebe und ich ließe sogar meinen Leib brennen, ich würde mich aufzehren und hätte der Liebe nicht. Dass Jesus der Gemeinde zu sagen hatte, ich habe wider dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Weil Jesus nur in der ersten Liebe wirklich den ersten Platz einnimmt. Weil Jesus nur in der ersten Liebe an der ersten Stelle steht. Weil Jesus nur in der ersten Liebe Vorrang vor allen anderen Dingen und vor allen anderen Personen hat. Weil Jesus nur in der ersten Liebe jene brennende und jene völlig hingegebene Liebe vorfinden wird. Geschwister, vieles hat sich in den letzten Jahren in der Welt verändert und vieles wird sich noch verändern. Aber eines verändert sich nicht. Es muss die Liebe sein. Die Liebe Christi, die erste Liebe, die uns erfüllt und die uns drängt und die uns zu Botschaftern Jesu Christi macht, die allein unser Leben bestimmt. Wir werden in wenigen Augenblicken das Mahl miteinander feiern dürfen. Ich würde dich persönlich ganz herzlich einladen wollen. Wenn du heute Abend hier knien wirst, warum bittest du Jesus nicht, wenn du hier bist, hier vorne? Herr Jesus, hier bin ich. Du kennst mich, du weißt es, meine Mühe und alles. Und du lobst mich auch, das weiß ich. Du weißt, da ist nichts verborgen. Aber heute komme ich zu dir und ich bitte dich, schenke mir wieder diese erste Liebe, die in meinem Herzen brannte. Wenn Gott uns das schenken würde, würde Jesus loben und preisen, das Licht noch heller leuchten lassen. Möge Gott uns helfen und segnen. Amen. Amen.